Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo, willkommen bei Abgebinged. Ich bin der Stu und an meiner Seite wie immer der Thomas. Hallo.
Hallo.
Ja, Thomas, wir haben uns dazu entschieden, mal was ganz was Neues auszuprobieren.
Was völlig ganz Verrücktes, ja.
Ja, wir sind heute total fetzig unterwegs, denn in Abgebinged reden wir über Serien. Das haben wir jetzt über Game of Thrones ganz intensiv gemacht. Und in der Zeit haben sich ganz viele andere Serien aufgestaut, über die wir gerne reden würden. Das Problem ist, wir sind uns nicht so sicher, ob das so für einen Podcast ausreicht. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, jetzt über die nächsten paar Wochen verteilt so Serien-Roundups zu veröffentlichen. Das hier ist die erste Ausgabe. Also willkommen, das ist die Premiere. Wir haben extra den roten Teppich ausgerollt. Und wir werden einfach in jeder Folge halt über die Serien reden, über die wir reden möchten. Und ich würde sagen, gibt es dazu noch Fragen, Thomas?
Nee, aktuell nicht. Außer ich freue mich total.
Ja, ich freue mich auch super drauf. Also das wird, machen wir uns nichts vor, das wird der beste und professionellste Podcast aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Also er wird definitiv technisch besser werden als der Drunkcast. Da sind wir uns beide einig, glaube ich.
Das ist auch schwer.
Ja. Und wir beginnen mit einer Serie. Ich glaube, es ist über die Serie, wir haben hier schon mal gesprochen, in einem unserer allerersten Podcasts.
Ja, wenn nicht sogar der erste überhaupt, glaube ich.
Genau. Und zwar reden wir jetzt mal über die zweite Staffel von Happy, die, so wissen wir seit ein paar Wochen, auch die letzte ist. Mhm. Denn mit dem Starttag auf Netflix kam heraus, dass der US-Sender Sci-Fi, wo die Serie eigentlich herkommt, die Serie nicht verlängern wird. Und wir beide waren sehr traurig darüber, weil wir große Fans der ersten Staffel sind.
Mhm. Genau, also das war für mich auch eines der Highlights letztes Jahr im Serienbereich.
Ja, kurz zusammengefasst, Happy erzählt von einem ehemaligen Cop, der sich mittlerweile als Profikiller sein Brötchen verdient. Der Mann heißt Nick Sax, wird gespielt von Christopher Maloney. Und der trifft auf den imaginären Freund eines kleinen Mädchens namens Happy. Happy ist so ein fliegendes blaues Pferd oder Einhorn, ich kann das nicht so richtig klassifizieren.
Definitiv ein Einhorn.
Genau. Happy ist nämlich in der ersten Staffel, das kann man verraten, ist nämlich anwesend natürlich, wie seine Besitzerin von einem sehr creepigen Santa Claus entführt wird und sucht jetzt Hilfe halt bei Nick Sax. Das ist so die Geschichte der ersten Staffel, die halt zu Weihnachten spielt. Mhm. Und in der zweiten Staffel gehen sie jetzt rigoros weiter, denn die spielt dann Ostern. Und wir haben uns beide sehr auf die zweite Staffel gefreut und haben auch so ein kleines Halleluja rausgebrüllt, als dann endlich hieß, es ist auf Netflix. So, ich bin ganz ehrlich, du hast die zweite Staffel komplett gesehen. Genau. Ich glaube, ich hänge noch bei Folge 8 fest. Und ich habe auch keinen Bock, die weiterzugucken. Muss ich leider so sagen. Ich finde die zweite Staffel eher enttäuschend.
Ja. Solltest aber tun. Tatsächlich, also guck sie auf jeden Fall zu Ende, also nicht nur, um der Serie irgendwie einen Abschluss zu geben, auch für dich. Was ich so ein bisschen schade finde, da komme ich aber nachher zu, dass die Serie so ein kleines Versprechen am Ende hinterlässt, was natürlich jetzt niemals aufgelöst wird. Aber ich gebe dir recht, dass die zweite Staffel auch bei mir unterschiedliche Gefühle hinterlassen hat und auch eine kleine Enttäuschung ist. Nichtsdestotrotz hatte ich an ganz vielen Stellen auch Spaß damit. Und ich habe mich natürlich auf Happy vor allem gefreut, weil halt das eine Serie ist, die völlig aus dem Raster fällt, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil sie wirklich sehr, sehr überdreht seine Ideen in so einen Mixer packt, nochmal gefüllt mit literweise Blut und Gewalt und derben Sprüchen, Alkohol, Drogen und auch Sex und das einmal durchmixt und quasi daraus kommt dann Happy.
Ja.
Und das hat mir in der ersten Staffel schon sehr, sehr gefallen.
Ich muss halt sagen, ich hatte das Gefühl jetzt beim Gucken der zweiten Staffel, dass sie zwar schon Ideen haben, aber nur so Fragmente von Ideen.
Ja.
Ich hatte das Gefühl so, dass der Brian Taylor, das ist ja einer der Macher von Crank, die Chance hatte, eine Serie zu machen. Und er sich gedacht hat, okay, ich mache diese Serie und stopft da alles rein in der ersten Staffel, was geht, und gibt mir keinerlei Grenzen, denn ich weiß genau, die wird eh nicht verlängert auf eine zweite Staffel, also kann ich mich in der ersten Staffel auch nicht austoben. Das hat man gemerkt bei der ersten Staffel, die durchaus auch ihre Schwächen hat, wie ich finde, aber trotz allem überzeugt. Und dann wurde er, glaube ich, so ein bisschen überrascht dadurch, dass Sci-Fi gesagt hat, ach, mach mal eine zweite Staffel.
Ja. Was ich eher für ein Problem hatte, also ich sehe das auch wie du, dass diese verrückten Elemente dann irgendwie nicht immer gezogen haben. Und es gibt auch wirklich sehr crazy Stuff mittlerweile in der zweiten Staffel, wo ich auch gedacht habe, so, okay. Und das Problem ist eher, dass die erste Staffel einen klaren Ziel hatte. Und zwar die Rettung der Tochter. Und das hat sich halt wirklich über diese 10 Folgen hinweg durchgezogen und hat dann natürlich auch alle Figuren nach vorne getrieben. Und was ich sehr überraschend fand an der ersten Staffel, also guckt ihr euch unbedingt an, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet, Vorsicht, Spoilergefahr, ist halt, dass am Ende so ein richtig melancholischer Stil mit durchblickt, ne? Also es ist dann nicht alles plötzlich die ganze Zeit nur blutig und überdreht und Spaß, sondern du hast am Ende das auch das Gefühl, oh, da wird wirklich auch was Dramatisches gerade erzählt und ich leide mit den Figuren mit. Und das Problem hatte ich, also das war jetzt in der zweiten Staffel anders, weil in der zweiten Staffel drehen sich die Figuren lange Zeit im Kreis, weil sie nicht genau wissen, wo sie hin sollen, weil die Geschichte auch ganz anders ist. Es gibt zwar immer noch den übergeordneten Endgegner, nenne ich es mal, der auch wirklich crazy ist und auch dieses Thema Ostern wird gekonnt eingearbeitet, aber es rutscht immer wieder ins Banale ab, ohne wirklich doch noch bodenständig zu wirken an der einen oder anderen Stelle.
Ja.
Und da hatte ich ein großes Problem mit. Und auch Happy hat ein Problem in der zweiten Staffel, weil sie, ich glaube, sogar 6 Folgen lang nicht genau wissen, was sie mit der Figur von Happy eigentlich noch anfangen sollen. Und erst in den letzten Folgen ihm was Neues an die Hand geben. Und das war zu spät.
Ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also die erste Staffel hat halt wirklich eine an sich sehr stimmungsvolle und spannende Geschichte zu bieten, die halt eben vollgestopft war mit diesem äußerst verrückten Kram.
Genau.
Und die zweite Staffel wirkt halt einfach, dass sie keine vernünftige und spannende Geschichte haben.
Ja.
Und das halt versuchen auszugleichen, indem sie halt noch mehr verrückten Kram da reinbuttern. Und das hat beim, das ist ermüdet total schnell.
Ja, genau.
Also ich hab bei Staffel 1, habe ich, glaube ich, 3, 4 Folgen am Stück gesehen, die ja auch allesamt so eine Dreiviertelstunde bis Stunde gehen. Und bei Happy Staffel 2, ich habe wirklich nur eine Folge sehen können, dann war ich platt. Und hatte auch keinen Bock mehr weiter zu gucken. Ja. Also diesen Binge-Watch-Effekt, weißt du, noch eine Folge, ja, es ist gerade so schön, so spannend, so einziehen in diese Welt. Das hatte ich bei der zweiten Staffel gar nicht.
Ja.
Es gab da so auch ein paar Story-Stränge, die fand ich auch wirklich tot langweilig. Also es gibt da, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es gibt halt so einen Mafiosi im Knast. Und das hat mich das fand ich total öde. Das hat mich null abgeholt, wirklich.
Ja.
Ich habe mich tierisch auf die zweite Staffel gefreut. Und wenn immer eine Serie abgesetzt wird, heißt es ja immer, ja komm, vielleicht Amazon, Netflix oder irgendjemand andere wird die vielleicht noch übernehmen. Und ich würde mich freuen, wenn das für Happy zutrifft. Aktuell wissen wir davon nichts. Aber es würde mich auch nicht stören, wenn sie jetzt sagen, nee, das war's. Dann kann ich halt zurückblicken und sagen, hey, es gab eine richtig gute erste Staffel und eine zweite Staffel, die einfach nicht hätte sein müssen. Ja. Zumindest nicht so.
Wie gesagt, also ich empfehle trotzdem die zweite Staffel auch bis zum Ende zu gucken, weil gerade das Finale nochmal wirklich einen draufsetzt und auch nochmal gute Themen behandelt, nenne ich es mal. Also du hast es jetzt noch nicht gesehen, deswegen ich will auch nicht so viel verraten, ne? Also unbedingt auf jeden Fall bis zum Ende durchgucken und auch nochmal, also die Figuren kriegen auch insgesamt einfach nochmal einen runden Abschluss. Also das schaffen sie tatsächlich, aber nur der Weg dahin ist zu weit. Und was die Folge auch schafft, also davon abgesehen, dass die Folge Blitzkrieg richtig cool ist, das ist die 4. Folge, die fand ich sehr witzig. Also es hat auch einen Grund, warum sie Blitzkrieg heißt. Und
Entschuldigung, wenn ich kurz frage, war das die mit dem Springbrunnen?
Nee, das ist die mit dem Altenheim.
Ah!
Ja, genau. Ja.
Okay, genau, also es gibt, war wirklich gut, ja.
Genau, also es gibt auch wieder sehr, sehr viel Blut und wirklich auch tolle Szenen. Am Ende hat aber auch Happy den größten Moment der beiden Staffeln. Und da fand ich das dann auch wirklich schade, dass jetzt doch keine 3. Staffel kommt, weil da haben sie so ein Versprechen eingebaut, was diese ganze Welt auf den Kopf gestellt hätte. Und das ist schade.
Also ich werde es mir definitiv noch zu Ende anschauen, wahrscheinlich heute Abend oder morgen. Kleine Information, wir nehmen das hier am 29.06. auf. Es ist gerade 22.08 Uhr. Ja? Habt ihr jetzt alle Infos bekommen. Aber ich bin halt bislang eher enttäuscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt Ende gucke, hey, wisst ihr was? Mittelteil ist nicht so toll, aber Anfang, Ende ist super, kann sein. Aber mein aktueller Stand ist einfach happy. Staffel 2, jeder, der die erste Staffel geguckt hat und das mochte, sollte da reingucken. Aber man sollte nicht, glaube ich, erwarten, dass sie einen so abholt wie Staffel 1. Wobei ich ein großes Lob noch loswerden möchte. Dieses Lob haben wir schon bei der ersten Staffel, glaube ich, ausgesprochen. Und das kann man auch hier wieder fällen. Und zwar, meine Fresse, Christopher Maloney, was ist das für eine coole Sau?
Großartig. Großartige Performance.
Ja. Also ich kannte den Typen wirklich nur so aus diesen Law and Order Serien. Ja. Ich glaube, in Man of Steel hat er irgendwie so einen General gespielt.
Also wirklich so seriöse Rollen, ne?
Ja, ja. Und meine Fresse, also der spielt so grandios in der ersten wie der zweiten Staffel diesen versoffenen Loser. Ja, es ist, und die hat auch ein richtig gutes Comedy-Timing. Es gibt so eine Szene, ich glaube, in einer der ersten Folgen der zweiten Staffel, wo er keine Gewalt anwenden will und es trotzdem tut, aber unbeabsichtigt und ein richtiges Blutbad anrichtet. das ist wirklich, also Christopher Maloney, das war so ein Darsteller, der war vorher nicht auf meinem Bildschirm. Ich wusste, den gibt's. Ich wusste halt, der spielt halt so Krimiserien mit und ist eher so ein langweiliger Schauspieler, aber seitdem ich den Happy gesehen habe, bin ich sehr gespannt, ob der noch mal was anderes Großes spielt. Das würde mich sehr freuen, den wiederzusehen.
Genau, also er ist auf jeden Fall in der dritten Staffel von The Handmaid's Tale dabei.
Okay, da habe ich nicht mal eine Folge von gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Genau, also wir beide lieben ja so verrückte, crazy Serien, ne? Also wir hatten ja auch viel Spaß mit Future Man, aber auch da hat die zweite Staffel ja enttäuscht. Die dritte.
Wir sollten hier noch kurz anmerken, dass wir an Karfreitag einen Future Man Staffel 2 Podcast aufgenommen haben, der bis heute nicht veröffentlicht wurde. Den werden wir irgendwann mal ganz heimlich einfach veröffentlichen. Das ist nämlich, es ist mein Fehler gewesen. Ich habe es einfach vergessen. Aber er kommt doch, liebe Leute, er kommt noch.
Genau, also und da bekommen wir ja tatsächlich auch noch einen Abschluss dann mit der dritten Staffel. Und ich glaube, ich werde irgendwann nochmal Dirk Gentlys holistische Detektei mit reinnehmen in meine Serieliste, weil ich kann mir vorstellen, das ist auch so crazy stuff. Da habe ich Bock drauf.
Da habe ich die erste Folge von gesehen und fand die total angenehm und total spaßig. Und dann habe ich nie weitergeguckt. Ich weiß auch nicht warum. Es ist
genau, aber vielleicht sollten wir das nochmal tun, weil wir haben ja so ein Fable für sowas.
Ja, ja, das stimmt. Ja. So weit, so gut. Mhm. Ich glaube, zu happy, Staffel 2. Gibt's auch sonst was zu sagen?
Das Fazit ist, wir waren nicht happy.
Ja, wir waren nicht happy, ja, genau. Ja, sehr schön. Sehr schön. Pulitzerpreis, mein Freund. Pulitzerpreis. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einer Serie, die du nicht gesehen hast.
Nein.
Aber ich habe die nämlich vor vielen Jahren gesehen, und zwar in der ARD. Da lief die immer in der Woche nachts immer in Doppelfolgen. Ich habe sie so zufällig aufgeschnappt, die ersten zwei Folgen, und fand die richtig gut. Und dann habe ich halt in der darauffolgenden Woche gesagt, komm, ich guck's mir nochmal an. Und das ging dann so weit, dass ich mir wirklich einen Wecker gestellt habe, weil die ARD nicht so zufrieden war mit den Quoten und diese Serie immer mehr ins Nachtprogramm erweitert hat. Also ich glaube, einmal war es fast so, dass die Folge zu Ende war und das Morgenmagazin fing an oder so ähnlich. Ja. Ja. Und diese Serie gibt es seit ein paar Tagen auf Amazon Prime und sie heißt im Original United States of Terror und im Deutschen wird sie gehandelt unter Taras Welten. Das ist eine Serie, die damals entstanden ist im Zuge des Juno-Hypes. Juno, sagt dir was? Der Film mit Ellen Page? Ja. Der wurde ja geschrieben von Diablo Cody, die dafür einen Oscar bekommen hat. Und man weiß, nach so einem Oscar-Gewinn sind alle ganz heiß auf einen. So war es auch bei Diablo Cody, die dann das Angebot bekommen hat, eine Serie zu machen für Showtime, produziert von Steven Spielberg. Und das Ergebnis ist Taras Welten. Und es ist eine ganz, ganz, ganz famose Dramedy-Serie. Jetzt habe ich lang und viel geredet. Jetzt sollte ich vielleicht auch erwähnen, worum geht's überhaupt.
Richtig, genau.
Im Fokus steht Tara. Oh, Wunder. Tara ist eine Mutter von zwei Kindern. Die Tochter ist, glaube ich, so 17, der Junge ist so 14, 15, hat einen Ehegatten, hat eine Schwester und hat eine Erkrankung, nämlich sie, ich kenne den Fachbegriff nicht, aber sie hat eine multiple Persönlichkeitsstörung.
Dissoziative Störung.
Dankeschön. Das heißt, in Tara leben mehrere Persönlichkeiten. Da hätten wir einmal Buck, das ist ein Vietnam-Veteran, der, Zitat, auf geile Muschis steht. Dann haben wir T, eine promiskuitive Teenagerin. Und dann haben wir Alice, das ist so ein Hausmütterchen aus den 50er Jahren, die vor allem dafür lebt, dass es Kind und Kegel gut geht und gerne Kekse backt. Und dann gibt es halt eben noch die echte Tara, die eine Künstlerin ist. Ja, und die Serie erzählt halt einfach von Taras Leben, die halt versucht, dahinter zu kommen, warum hat sie diese Erkrankung. Und auch natürlich die Familienmitglieder so ein bisschen beobachtet dabei, die das halt kennen, aber das hinterlässt natürlich auch Spuren. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das klingt mir ein bisschen zu anspruchsvoll, es ist eine sehr, ich sag mal, leichte Serie, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Die geht schon sehr ernst mit der Thematik um, aber es gibt trotzdem sehr viele humoristische Szenen. Es wird nicht wirklich darauf geachtet, dass jetzt der nächste Heulkrampf sofort vonstatten gehen muss. Es ist eine sehr ehrliche, aber dabei auch unaufgeregte und eher locker, leichtig lockige Serie, die unglaublich gut besetzt ist. Tara wird gespielt von Toni Collette, die kennt man aus Sixth Sense, Muriel's Hochzeit, zuletzt Hereditary, großartig. Ihr Mann wird gespielt von John Corbett, kennt ihr vielleicht aus My Big Fat Greek Wedding. Ihre Tochter wird gespielt von Brie Larson, ja, Oscar-Gewinnerin Brie Larson. Und außerdem zum Cast gehören dann noch solche Leute wie Keir Gilchrist, der spielt aktuell in der Netflix-Serie Atypical mit. Und Patton Oswalt ist auch mit dabei. Also eine ganz, ganz, ganz großartige Serie, wie ich finde, mit einem der schönsten Serienvorspänner, die ich je gesehen habe. Toll geschrieben, toll inszeniert, toll, einfach alles toll. Also es ist wirklich eine meiner Lieblingsserien. Ich bin sehr froh, sie jetzt nochmal zu sehen. Sie ist in Deutschland immer so ein bisschen unter Radar gelaufen. Jetzt habt ihr die Chance, bei Amazon Prime sie nachzuholen. Es gibt 3 Staffeln. Ich muss ganz klar sagen, die 3. Staffel hat ihre Schwächen. Ich war mit dem Ende der Serie nie so einverstanden. Das wirkt so ein bisschen gerusht, weil halt eben die Quoten wieder schlecht waren. Deswegen musste halt ein Schlussstrich gezogen werden. Aber es ist eine ganz schöne Serie, die man auch wunderbar gucken kann, denn eine Folge geht, glaube ich, gerade mal 30 Minuten und pro Staffeln gibt es 12 bis 10 Folgen. Also es ist wirklich eine gut bingebare Serie. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, hier um Kopf und Kragen geredet. Ich werde jetzt einfach dich fragen, ob du noch eine Frage an mich hast und diese Zeit dazu nutzen, schnell etwas zu trinken. Thomas, hast du noch Fragen an mich und lass dir bitte Zeit.
Tatsächlich, ich würde gerne wissen, wie das mit den verschiedenen Identitäten dann abläuft, also wie quasi diese Übergänge sind. Also ist da auch, ist das Kernthema des Humors oder entstehen da halt auch aus diesen Situationen eher dann Drama-Elemente?
Beides. Also es ist halt irgendwas in Taras Vergangenheit passiert. Ja, das wollen sie halt ergründen. Die Serie steigt ein, als sie die Familie beschlossen hat, dass die Tabletten, die die Mutter nimmt, abgesetzt werden, weil sie einfach Tara, also die wahre Persönlichkeit von Tara einfach zu sehr ins Negative beeinflusst. Ja, also sie kann nicht mehr keine Liebe machen, sie ist antriebslos und all diese Sachen, die halt so Medikamente halt oft mit sich bringen. Ja. Und diese alter Egos brechen halt immer dann aus, wenn Tara mit irgendwas konfrontiert wird. Zum Beispiel, dass sie halt rausfindet, dass ihre Tochter irgendwie die Pille danach genommen hat oder so. Und dann ist es nicht so, dass da jetzt groß Theater gemacht wird, dann schließt Toni Collette einfach die Augen, sackt so ein bisschen sich zusammen und kommt als diese neue Figur wieder heraus. Und die spielt das unglaublich gut.
Also man erkennt auch sofort dann, welcher Charakter es quasi dann ist.
Also du brauchst 3 Folgen, um alle dieser alte Egos kennenzulernen. Ja. Und wenn du sie einmal kennengelernt hast, erkennst du sie sofort.
Ah, okay. Ja, spannend.
Also ich sag mal so, die verkleidet sich dann auch immer. Mhm. Ja, also so eine Alice zieht dann sich auch immer so ein ganz piekfeines Hausfrauenkleid an, während Buck halt so Cappy und Jeansweste trägt. Ja, aber das brauchst du gar nicht. Du erkennst sie sofort. An wie sie sich bewegt, wie sie spricht. Das macht die wirklich ganz hervorragend.
Ah, okay. Es gab auch einen Golden Globe, sehe ich gerade.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja. Tatsächlich auch für ihre Performance, ja.
Ja, das ist auch wirklich großartig, wirklich toll und also alle Darsteller, wirklich. Brie Larson hat ja auch jetzt von Oscar bekommen, die ist da auch schon grandios. Es ist eine sehr schöne Serie, weil sie halt ein sehr aufregendes Thema nimmt und es aber auf beste Art und Weise unaufregend thematisiert und erzählt.
Ah, okay. Ja, spannend. Danke für die Empfehlung.
Bitte. Gut, ich glaube, das wär's. Mhm. Meine Bitte, wirklich guckt euch Terras Welten an, gebt der Serie eine Chance. Ihr solltet es nicht bereuen. Und wenn ihr es doch bereut, dann rufe ich eine Superheldin an und die versohlt euch dann ordentlich den Arsch. Nämlich Marvels Jessica Jones, zu der ja vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß es gar nicht so genau, die dritte Staffel gestartet ist. Ja. Thomas, was kannst du zu uns zu Marvel Jessica Jones sagen?
So ein grandioser Übergangst, du.
Danke.
Genau, also die dritte Staffel von Jessica Jones ist jetzt seit dem 14. Juni auf Netflix zu sehen. Netflix lohnt sich immer. Genau, und es ist tatsächlich der Abschluss aller Marvel-Serien auf Netflix. Also ihr hattet das vielleicht mitbekommen. Also es lief ja zwischenzeitlich quasi mindestens 4 Serien parallel. Also wir hatten Daredevil, wir hatten halt Iron Fist später, wir hatten Luke Cage, wir hatten Jessica Jones. Dann haben die in Defenders alle zusammengekämpft. Das war nicht so geil. Und dann hatten wir am Ende nochmal den Punisher, der auch nochmal wirklich ein sehr, sehr großes Publikum auch angesprochen hat und auch wirklich.
Da haben wir übrigens auch einen Podcast.
Genau, da haben wir einen Podcast zu gemacht und auch wirklich viele Menschen da begeistert hat nochmal. Und im Zuge aber, als Disney dann auch Disney Plus angekündigt hat, was ja Ende des Jahres starten wird und bei uns wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Und natürlich Disney als auch quasi Marvel, was ja zu Disney gehört, kein Interesse daran hat, abseits ihrer eigenen Produkte noch Serien anzubieten. Das war zumindest so die Vermutung dahinter. Angeblich liegt es aber eher an den Zahlen, die Netflix hatte, von den Leuten, die das noch gesehen haben, dass man halt so nach und nach alle Serien beendet hat. Und Jessica Jones war jetzt die letzte, also da hatten sie noch die dritte Staffel angekündigt, als bereits alle anderen abgesetzt waren. Und dann war dann lange Zeit die Frage, wann kommt sie denn endlich? Und was wird tatsächlich nochmal Thema sein? Und natürlich die große Frage, bekommt Jessica Jones als Charakter auch wirklich einen würdigen Abschluss in dieser Staffel, so dass man auch das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt zufrieden damit, dass es jetzt auch zu Ende ist. Und tatsächlich, das kann ich schon verraten, die dritte Staffel macht viel richtig und sie bringt auch nochmal die Figuren wirklich nochmal voran in ihrer Geschichte, in ihrer Handlung, in ihrer Selbstreflexion tatsächlich auch. Und bringt auch in der letzten Folge so einen Abschluss daher, dass ich auch gedacht habe, als ich die gesehen habe, ja, okay, jetzt bin ich zufrieden damit. Worum geht's? Also wenn ihr die Staffel bisher nicht gesehen habt, so ein kleiner Abriss. Jessica Jones ist halt übermenschlich stark durch ein genetisches Experiment, was in ihrer Kindheit oder Jugend halt an ihr durchgeführt worden ist. Also sie ist wirklich krass stark. Das Problem ist, sie will ihre Kräfte eigentlich gar nicht und hat da auch überhaupt keinen Bock drauf, die einzusetzen. Ist auch völlig untrainiert, sondern trinkt den ganzen Tag nur Alkohol und pöbelt rum. Und was eignet sich besser bei Alkohol und Rumpöbeln, als Privatdetektivin zu werden? Und das macht sie halt. Und dann leben halt alle rundherum die Figuren um sie herum und versuchen dann immer mal wieder ihre Fähigkeiten auch auszunutzen, so kann ich das, glaube ich, auch ganz gut beschreiben, während sie halt versucht, sich immer wieder einzureden, dass sie eigentlich keine Heldin ist, aber auch immer ein Interesse daran hat, Menschen zu helfen. Das ist so der Zwiespalt, in dem sie sich auch bewegt, selber als Figur auch. Und in der zweiten Staffel geht es dann vielfach darum, dass sie halt ihre Familie auch kennenlernt, also ihre Mutter kennenlernt, die ebenfalls Fähigkeiten hat. Und das ist dann ein sehr dramatischer Abschluss in der zweiten Staffel, so dass man auch das Gefühl hat, dass Jessica Jones sich selber verloren hat und auch gar nicht mehr auf diesem Weg wandelt, tatsächlich Heldin zu sein. Das war zumindest mein Gefühl am Ende der zweiten Staffel. Das haben sie aber jetzt direkt wieder aufgefangen und ins Gegenteil verkehrt, sondern eher es geht darum jetzt in der dritten Staffel, was macht tatsächlich eine Heldin oder ein Held aus? Was bedeutet das denn konkret? Und nicht nur in Bezug auf man einen selbst quasi als Figur einsetzt, sondern auch in der Gesellschaft, in der Außenwirkung. Was denken dann andere Menschen über einen? Ist es überhaupt legitim quasi eine Heldin zu sein, ohne demokratische Absprachen im Hintergrund? Kann die Heldin einfach machen, was sie möchte? kann sie einfach jemanden über die Straße werfen beispielsweise. Und als sehr, sehr klasse Gegenspielerin, nenne ich es mal, bekommt sie da Trish Walker an die Seite gestellt, beziehungsweise auch als Unterstützung lange Zeit in dieser Staffel, weil Trish und Jessica gemeinsam aufgewachsen sind und das sind so wirklich gegensätzliche Figuren. Trish Walker wurde von ihrer Mutter halt ausgenutzt als Patsy, die hatte dann irgendwann so eine Kindershow und die Mutter hat sie da sehr, sehr gedrängelt, dass sie da halt dann reingeht und hat auch immer alles ihr möglich gemacht, hat sie auch geschlagen, das wird auch thematisiert. Und die beide haben halt so eine Hassliebe mittlerweile als Schwestern in dem Sinne. Genau, und das wird halt sehr, sehr viel thematisiert in der dritten Staffel. Und es gibt auch noch die anderen Figuren, die mittlerweile auch mit ihren Altlasten aus den ersten beiden Staffeln zu kämpfen haben oder sich rausgekämpft haben oder sich in die Ecke manövriert haben. Und das führt alles dann zu mehreren Konflikten, die sich dann hochschaukeln, bis dann am Ende dann halt aber, beziehungsweise im Mittelteil, dann ein weiterer Gegenspieler auftaucht, der halt immer wieder zu Konflikten führt, und zwar ein Serienkiller. Und das fand ich sehr spannend, weil es geht diesmal nicht darum, irgendjemanden zu haben, der halt Superkräfte halt als Boss-Gegner, nenne ich es mal, sondern einfach jemand, der sehr, sehr, sehr abgebrüht ist, sehr kalkuliert ist, sehr rational ist, sehr intelligent ist und versucht, Jessica Jones da auszumanövrieren. Genau, also von mir aus eine sehr, sehr klare Empfehlung für die dritte Staffel, kann ich definitiv aussprechen. Mir hat sie sehr gefallen, deutlich besser als Staffel 2 und ich würde sogar sagen, besser als Staffel 1, die ja vielen ein Liebling war. Also das hatte ja dazu geführt, also damals mit dem Gedankenleser Kilgrave, der auch nochmal einen kleinen Auftritt bekommt, tatsächlich in der dritten Staffel. Natürlich nicht in echt. genau, aber von, wie gesagt, also eine gute Empfehlung von mir. Es werden tolle Themen angesprochen. Alle Figuren bekommen eine richtig gute Tiefe. Genau. Was mir aufgefallen ist, da hatte ich dann die letzten Folgen geguckt gehabt, und zwar Kristen Ritter, die das wirklich toll macht als Jessica Jones, hatte dann plötzlich andere Klamotten an. Also die hat sonst so einen Biker, Rocker, ist mir egal, fickt euch alle Stil. Und der ändert sich so ein bisschen, da trägt sie dann eher weitere Klamotten und hatte auch ein bisschen zugenommen. Ich dachte mir so, was ist denn da los? War die vielleicht schwanger, als die dritte Staffel gedreht worden ist? Und habe dann direkt bei Google mal nachgeforscht und tatsächlich, sie war schwanger, als die Staffel gedreht worden. Das fand ich spannend.
Ich muss ja gestehen, ich habe die erste Staffel 2 Folgen geguckt und ich fand das interessant, aber nicht interessant genug, um am Ball zu bleiben.
Ja.
Aber es freut mich jetzt zu hören, dass sie es jetzt zumindest geschafft haben, halt einen Abschluss zu finden, weil das war ja echt das Schlimme an den anderen Marvel-Serien, dass sie halt einfach aufgehört haben, aber alle mit so einem Cliffhanger.
Ja, genau.
Also Daredevil Staffel 3, Luke Cage Staffel 2 und das waren halt auch immer so Cliffhanger, die bei mir auch funktioniert haben, wo ich auch dachte, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, auch wenn ich mit den paar Folgen davor nicht zufrieden war. Aber das freut mich jetzt zumindest, dass Netflix Erbarmen hatte und zumindest Jessica Jones an vernünftigen Abschied spendiert hat. Denn ich kann Netflix verstehen, dass sie es eingestellt haben, aber ich fand es halt unglaublich dreist, wie sie es machen. Einfach so den Stecker ziehen. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Entscheidung war, die sie von gestern auf heute getroffen haben. Ich glaube, das war eine Entscheidung, das war ihnen schon etwas früher bewusst. Und ich finde es ein bisschen unverschämt, dass sie die Serienmacher da nicht ein bisschen mehr einbezogen haben.
Genau, dass sie einfach die Chance hatten, die Figuren zu einem Abschluss zu bringen. So wie es jetzt einfach in dritter Staffel dann hier bei Jessica Jones auch der Fall ist. Ja. Übrigens, eine der Figuren von Defenders bekommt auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Ich verrate jetzt nicht welchen. Den fand ich aber wirklich blöd.
Okay. Ja, danke für deine Meinung für Jessica Jones Staffel 3. Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht, also es klingt gut, aber ich glaube einfach, ich bin mit dem Marvel-Serien jetzt auch durch. Mhm. Wirst du sie vermissen? Also die ganzen Marvel-Serien an sich?
Nicht alle. Also Iron Fist fand ich ja immer lahm. Und Iron Fist hatte sogar in der zweiten Staffel das Problem, dass die Nebenfiguren deutlich cooler waren. Da hätte ich da lieber eine Serie von gesehen. Ich finde es unglaublich schade für den Punisher.
Ja.
Der hätte eine dritte Staffel definitiv verdient, wo er mal seine Knarren alle auspackt. Also sie haben ihn nie von alleine gelassen, das war ein bisschen schade.
Doch, in der letzten Szene der zweiten Staffel.
Ja, genau. Ja. Luke Cage, fand ich, hat einen, also da gibt's sehr starke Diskussionen drüber, ob die zweite Staffel richtig cool ist oder nicht. Finde aber, sie, den Weg, den sie da gegangen haben, war ein bisschen merkwürdig.
Ich muss gestehen, um da reinzugrätschen, ich fand, Luke Cage ist, es ist so ein Auf und Ab gewesen.
Ja.
Also ich fand die erste Staffel am Anfang echt großartig und dann haben sie eine Entscheidung durchgezogen, die ich nicht verstanden habe, mhm, wo die Serie wirklich an der Hälfte sowas von gekippt ist, wo ich dachte, was ist jetzt los?
Ja.
Und die zweite Staffel hatte auch ihre Probleme, aber ich muss gestehen, ich fand das Ende großartig, weil ich echt gedacht habe, ey, das ist jetzt sozusagen, die stoßen die Tür auf für einen Weg, den es so im Superheldenbereich selten gibt oder selten zu sehen gab. Ja, und das wäre eine großartige Chance gewesen. Das tut mir mit am meisten leid, tatsächlich, um Luke Cage, weil ich das Ende der zweiten Staffel wirklich famos fand. Weil es halt so viele Leute auch vom Kopf gestoßen hat. Und ich war auch ein bisschen verdattert, als es dann soweit war.
Ja, aber ich will halt keinen Pimp-Bösewicht Luke Cage sehen. Das ist mir halt langweilig. Ich bin halt klassischer Superhelden-Fan.
Du bist ein Lauch, so jetzt ist es raus.
Genau, und Daredevil, also ohne Witz, ich finde Daredevil immer noch, auch wenn die zweite Staffel ihre Probleme hatte, mit die beste Superhelden-Serie, die wir bekommen haben. Und auch die dritte Staffel ist mit einer der besten Superhelden-Serien-Staffeln, die wir überhaupt jemals, und wir haben sie scheinbar auch, glaube ich, gar nicht verdient gehabt, dass wir die bekommen haben. Und ich fand das einfach grandios. Und also Daredevil werde ich mitnehmen, Punisher am meisten vermissen.
Ja, bei Daredevil war halt auch das Problem des Endes wieder, ne?
Ja.
Weil sie haben halt die ganze Zeit etwas versprochen, sag ich mal, was sie halt nicht geliefert haben, bis auf zum Schluss.
Ja.
Und das Ende ist dann auch wieder so, ja, das, was wir versprochen haben, das kommt dir ganz bestimmt in der vierten Staffel. Und dann so, ja, abgesetzt, ja, danke auch.
Ja, genau. Ne? Also aber da wäre auf jeden Fall noch Potenzial gewesen, aber das werden wir halt nicht mehr zu sehen bekommen. Außer tatsächlich, die Verträge sind jetzt 3 Jahre dann durch. Also so habe ich es zumindest immer gelesen gehabt. 2, 3 Jahre dürfen jetzt keine weiteren Staffeln irgendwo anders produziert werden. Also beispielsweise auf Disney Plus oder Hulu, je nachdem.
Wenn dann Hulu, ja.
Genau, aber ich hoffe tatsächlich, dass dann vielleicht doch nochmal irgendwie Daredevil oder Punisher eine Chance bekommen.
Ja, pass auf, jetzt kommt es dann so, ja, Iron Fist geht weiter.
Nein. Ja.
Nein. Ja.
Hulu ja, okay. Abbestellt.
Genau, ja, okay. Gut, bleiben wir mal bei Superhelden und bleiben wir bei Netflix. Übrigens, Netflix, geil. da ist vor ein paar Wochen oder Monaten, das ist so, das geht so schnell vorbei, oder?
Ja, das ist unglaublich schnelllebig. Ich guck mal gerade, dann kann ich dir direkt sagen,
ja,
15. Februar.
15. Februar, also ja, ist ja quasi gestern gewesen.
Also ich habe es ja fast gestern geguckt, ja.
Okay. ja, es gibt einen Musiker namens Jared Way. Ich glaube, dessen ehemalige Band hieß My Chemical Romance. Ich hoffe, das stimmt. Und der ist Comic-Autor. Und eines seiner Comics ist, oder Comic-Reihen heißt The Umbrella Academy. Und Netflix hat daraus eine Serie gemacht, die sehr gut angekommen ist. Und ich sag's vorweg, ich habe, glaube ich, nach Folge 7 oder 8 aufgehört.
Ja. Schade war, eigentlich.
Es war eine freie Entscheidung. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Es tat mir auch nicht leid. Ich kann verstehen, dass man das großartig findet, dass man Spaß hat, aber ich habe nach Folge 7 oder 8 gesagt, so, Leute, es tut mir leid, aber es interessiert mich gerade gar nicht, was hier passiert.
Ja. Genau, es ist ja eine Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics, die ja bei Netflix jetzt auch fortgeführt wird. Das heißt, wir werden in den nächsten 1, 2, 3 Jahren definitiv noch mehr, ich nenne sie mal, andersartige Comicserien bekommen. Und ich habe das Gefühl, so Umbrella Academy ist so neben dem verrückten DC Doom Patrol so das der crazy Stuff da gerade an verrückten Charakteren, den man so im Serienbereich da gerade gucken kann. Und das hat mich halt angesprochen. Und ich war die ganze Zeit gespannt, wie ist das, dieses Verhältnis von diesen Figuren? Und um das mal zu erklären, was passiert denn da? Und zwar gibt es ein Ereignis, wo, ich weiß nicht mehr wie viele, über 40 glaube ich, Frauen plötzlich von einer Sekunde auf die andere schwanger sind und Kinder bekommen. Und ein Milliardär taucht dann auf und adoptiert insgesamt 7 Kinder, die er dann bekommt und bringt die halt in die namensgebende Umbrella Academy und trainiert diese dort. und bereitet sie quasi darauf vor, weil die haben alle ganz besondere Fähigkeiten. Also zum Beispiel entweder Superstärke oder ein Tentakelmonster, die Möglichkeit, über Raum und Zeit zu springen beispielsweise oder Messer zu beeinflussen oder per Stimme oder quasi Schallwellen Menschen zu beeinflussen oder einfach mit Toten zu sprechen. Übrigens die geilste Fähigkeit ever, glaube ich.
Glaube nicht,
nein. Nein, definitiv nicht. Und genau, und die werden halt aber alle verkorkst, weil dadurch, dass ihr Vater in Anführungszeichen ein sehr rationaler Mensch ist und wenig Liebe versprüht und sie ständig dazu drängt, wirklich im Takt Training, Lernen, Disziplin, ne, sind die halt alle dann Jahre später sowas von verkorkst, dass sie sich gegenseitig hassen, verachten, alle Probleme mit sich rumschleppen, welche tot sind. Genau, und aus diesem Szenario entsteht dann die Geschichte, weil, jetzt muss ich kurz die Figur wieder ran, die Nummer 5, genau, springt nämlich irgendwann im Teenageralter in die Zukunft und schafft es dann auch wieder zurückzukommen, weil es gibt keine Zukunft mehr. Die ganze Menschheit, die ganze Erde ist ausgerottet und er ist dann lange Zeit in der Zukunft alleine unterwegs und schafft es dann aber zurück, quasi in seine Zeit, wo er von gesprungen ist, und hat dann ungefähr eine Woche Zeit, die Apokalypse zu verändern. Seine Brüder und Schwestern finden das aber nicht im ersten Moment, sondern die haben gerade alle ihre eigenen Probleme, und daraus ist dann die erste Staffel soweit entstanden. Und ich finde es schade, dass du vorher ausgestiegen bist, weil ich muss sagen, das Finale hat mich dann nochmal sehr überzeugt. Es ist natürlich sehr abgedreht und es ist auch in vielen Bereichen trashig, aber ich mag diese Charaktere sehr.
Mich haben die Charaktere tatsächlich irgendwie nicht erreicht. Ich kann es ja auch gar nicht sagen, warum. Es gab irgendwann den Moment, da macht dieser Zeitreisejunge halt eine Entscheidung. Und dann wird das alles wieder so zurückgenommen. So, ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, das ist jetzt, wäre jetzt arg spoilerlastig. Es ist auch, wie gesagt, sehr lange her, weil ich habe das zum Start geguckt. Ich fand es irgendwie sehr bräsig von der Erzählung her. Ich mag es, wenn es durchgeknallt ist. Aber ich mag es nicht, wenn es durchgeknallt und bräsig ist. Weil Happy zum Beispiel hat immer ein gewisses Tempo dabei. Und ich fand bei Umbrella Academy, dass es einfach sehr langsam ging und sehr behäbig war. Und das hat mich halt irgendwann echt genervt. Es gab zwei Sachen, die fand ich. Also eine Sache, die hat mich überrascht. Das hat was mit den Darstellern zu tun. Und zwar, es gibt ja so zwei Jäger, sag ich mal. Einmal gespielt von Mary J. Blige. Und sie hat einen männlichen Kollegen, ich weiß den Darsteller gerade nicht, aber es hat mich total, ich war total baff, als ich ihn herausgefunden habe, es ist derselbe Typ, der diesen Serienkiller in der ersten Staffel Mindhunter spielt.
Ja.
Und Hazel.
Hazel hat er gespielt, glaube ich, war das.
Ja, genau, Hazel heißt er. Also bei Umbrella Academy. Und in Mindhunter, übrigens über die Serie wollten wir eventuell heute auch reden, aber haben sie dann rausgenommen, weil sie
noch ein bisschen zu. Aber später auf jeden Fall noch.
Irgendwann später. Genau. Und in Mindhunter gibt's halt diese grandiose Szene zum Schluss zwischen zwei Figuren im Krankenhaus. Mit einer der besten Serienszenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und da ist er mir wirklich so endgültig aufgefallen. Und ich war total verbüfft. Was ist das für ein Wort? Ich war total baff, den halt mit diesem Umbrella Academy zu sehen, weil ich nicht erkannt habe.
Also ich finde, der Cast ist sowieso sehr, sehr gut. Also Alan Payne spielt ja auch mit. Und aber auch alle Nebenfiguren und sowas alles, also man hat die überall schon mal irgendwo gesehen, die sind sehr bekannt, ja. Und die spielen auch alle sehr gut, finde ich.
Ich möchte Robert Sheehan erwähnen, der den Typen spielt, der mit Toten reden kann.
Ja.
Klaus. Und der spielte in Misfits mit, einer britischen Superhelden-Serie, die ich großartig finde, zumindest die ersten zwei Staffeln. Danach kann man sie getrost vergessen, aber die ersten zwei Staffeln sind grandios. Die kann ich auch empfehlen. Und wo ich wirklich uneingeschränktes Lob für Umbrella Academy habe, ist eine technische Sache. Und zwar haben die einen Affen als Butler, der ist computeranimiert. Und es ist vielleicht nicht das beste CGI-Niveau, aber für eine Serie sieht dieser Affe unglaublich gut aus.
Ja. Das genau, also von mir aus gibt es eine klare Empfehlung für diese Serie. Also ich kann verstehen, dass du gerade in der Folge 7 ausgestiegen bist, weil es da ein paar Entscheidungen gab, die so ein bisschen merkwürdig anmuten in Bezug auf die Geschichte. Die werden danach aber, ich nenne es mal, aufgebrochen. Ne? Also dann gibt es einen Twist, mehrere Twists sogar. Einer, der sich schon die ganze Zeit andeutet. Ich finde den auch ein bisschen zu offensichtlich, muss ich sagen. Und am Ende wirst du halt tatsächlich so weggelassen, also am Ende des Finales dann, ne, denkst du so, wow, okay, was ist jetzt passiert? Das ist total krass. Und hat einfach noch mehr Lust, da noch mehr zu gucken. So.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die noch in der Watchlist bei Netflix, aber es ist jetzt schon ein paar Monate her. Und selbst wenn ich jetzt wieder auf Play machen würde und da weitermachen, wo ich aufgehört hätte, ich würde keinen Kontext mehr verstehen, glaube ich. Das hat sich nicht so in die Synapsen festgetackert. Ja, deswegen glaube ich, werde ich wahrscheinlich, wenn die zweite Staffel ansteht, nochmal die erste Staffel versuchen.
Okay. Was ich sehr interessant finde, das habe ich an dieser Geschichte sehr, sehr gemocht, ist diese Zeitreisefirma. Das kann man, glaube ich, erwähnen, dass es das gibt, weil die sehr, 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 sehr bürokratisch agiert. Und da bin ich gespannt, ob das irgendwann noch mal ein bisschen mehr gelüftet wird oder vielleicht einfach nur ein paar mehr banale Bürokratieabteilungen gezeigt werden, die bestimmte Zeitreiseaspekte dann beleuchten.
Ja.
Also für Zeitreise-Fans ist die Serie auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja. Also allgemein, wenn ihr so auf Superheldengeschichten steht und es ein bisschen verrückter mag, aber vielleicht nicht so verrückt wie bei Happy, dann glaube ich, könnt ihr Umbrella Academy gerne mal ein Auge drauf werfen.
Genau.
Ne? Gut. Ja. Überleitung. Was mache ich jetzt?
Da haben Christen kein Auge drauf geworfen.
Achso, ja, stimmt, das habe ich gerade vergessen. Ja, stimmt. Wir hatten es, glaube ich, letzte Woche in der Wochenshow auch thematisiert und haben auch eine News drüber gemacht. Ich rede jetzt, weil Thomas hat die Serie nicht gesehen, über eine Miniserie bei Amazon Prime und zwar Good Omens. Und worum geht's? Es geht darum, dass ein Dämon namens Crowley, gespielt von David Tennant, und ein Erzengel namens Erzraphael, gespielt von Michael Shannon, die sich übrigens schon seit den Tagen kennen, als Adam und Eva noch im Paradies waren. Die leben halt auf der Erde, ja, und finden's ziemlich knorke doch hier. Ja, also Crowley mag halt, dass er halt als Dämon Schabernack anrichten kann, und Raphael, der ist halt mehr so der Genießertyp, der mag gutes Essen, ein gutes Buch. Und dann ist es leider so weit, dass der Antichrist geboren wird, à la Rosemary's Baby und das Omen. Und die beiden sollen jetzt halt das Ende der Welt einleiten, was für Hölle wie Himmel kein großes Ding ist. Aber Crowley und Raphael finden das irgendwie nicht so geil. Die wollen halt, dass die Erde halt weiter existiert. Das ist eine Serie, die auf einem Buch basiert, das ein Gemeinschaftsprojekt ist von Neil Gaiman und Terry Pratchett, ich glaube, unglaubliche Größen in der Fantasy-Literatur, kann man nicht anders sagen. Und ich habe sie gesehen zum Start. Es sind 5 Folgen, 60 Minuten. Und es ist ein wirklich, wirklich schönes Vergnügen gewesen, diese Miniserie zu gucken, weil da so viel richtig gemacht wird. Es ist kein Stück Fett zu viel dran. Der Humor ist wirklich gut dosiert, es ist sehr fantasievoll gemacht. Es wird auch so mit den typischen Klischees gespielt. Also als Beispiel, der Antichrist wird halt geboren, und Nonnen versuchen, dieses Baby einem amerikanischen Politiker unterzujubeln, aber es passiert dann eine Verwechslung, sodass der Junge dann irgendwie in der britischen Walachei irgendwie groß wird. Und all solche Sachen. Es ist wirklich amüsant. Es ist jetzt kein Humor, wo ich jetzt auf dem Boden liege vor Lachen. Aber ich hatte so ganzzeitig so ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Ich weiß jetzt nicht, Thomas, interessierst du dich für die Serie oder ist das eher so nicht dein Interessensgebiet?
Naja, das wisst ihr vielleicht nicht, aber ich habe so eine Serien-Sammelliste, wo ich alle Serien reinschmeiße auf Movie Break, die ich interessant finde. Und ich müsste gerade mal reingucken, wie viele Serien da gerade drauf sind.
Oh Gott, der tut's wirklich.
Ja, das sprengt immer ein bisschen den Rahmen. Aber ich glaube, 184, also sie ist klein. Ja. Und da steht sie schon drin. tatsächlich. Und in einer relativ hohen Priorität, weil es natürlich eine Miniserie ist, die man sie relativ schnell abschließen kann. 6 Folgen, eine Stunde ist es, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Und ich mag sowas. Also wo es darum geht, irgendwie das Ende der Welt, ne, also tatsächlich auch irgendwie Partnerschaft zwischen Gut und Böse und auch so ein bisschen, ich kann es mir vorstellen, zumindest etwas schräge Charaktere.
Ja, ja.
Und ich glaube, es hat auch vielleicht so ein bisschen Preacher-Anleihen, vielleicht nicht gänzlich vom Humor her, aber so ein bisschen, hoffe ich zumindest.
Also Preacher ist dann schon radikaler, finde ich.
Ja, ja, klar, also das auf jeden Fall, aber wenn es zumindest so in die Richtung geht. Genau, und ich bin gespannt, wie die Geschichte halt ausgeht. Also das würde mich sehr interessieren.
Ja, das verrate ich jetzt hier natürlich nicht. Ich setze nur gerade eben Preacher auf die Liste für die nächsten Serien-Roundup. Ja. Ja, was soll ich noch sagen? Das ist einfach eine unglaublich kurzweilige und humorvolle und fantasiereiche Serie. Das ist wirklich toll. Und ich hoffe inständig, dass sie nicht den Fehler machen und sagen, ach komm, machen wir noch eine zweite Staffel, weil die wirklich ein schönes Ende hat auch.
Ja.
Ne? Und toll besetzt. Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, außer, dass wenn diese Christen, die diese Serie verbieten lassen wollen oder absetzen lassen wollen, was bei der Miniserie schwer möglich ist, ich glaube wirklich, wenn die wirklich dafür unterschrieben haben, und sich das angeguckt haben, würde ich gesagt haben, das sowas muss man verbieten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, haben Christen keinen Humor? Ist das so? Ich meine, Gott hat doch alles erschaffen, auch den Humor, oder hatte der gerade frei?
Ich glaube, da geht es eher darum, wie radikal man ist, ne, in seinem Glauben. Und ja, ob man daran dann tatsächlich Humor nehmen kann oder nicht. Und ich glaube, die können das nicht.
Ja, das stimmt wohl. Also Good Omens, sehr sehenswert. Ich kann vielleicht auch eine kleine Nebenempfehlung raushauen. Und zwar gibt's, glaube ich, bei Sky aktuell Miracle Workers mit Steve Buscemi und Daniel Radcliffe. Die ist auch sehr amüsant. Hat eine leicht ähnliche Thematik, ist ein bisschen mehr auf Sitcom gedrillt, aber auch sehr spaßig.
Eine Frage hätte ich tatsächlich noch.
Ja?
Sieht man auch Gott und Teufel?
Also Francis McDormand spricht Gott.
Mhm.
Und ich sag mal so, in der IMDb findet man einen bekannten britischen Darsteller als Teufel.
Okay. Das heißt, da wird Gott tatsächlich als Frau dargestellt auch.
Ja, es wird aber auch nicht so wirklich drauf rumgeritten, so wie bei Dogma, so hey, wisst ihr was, edgy badgy, Gott ist eine Frau, ist es halt einfach so.
Okay.
Und seien wir mal ganz ehrlich, ich meine, eine Frau ist Gott, das macht irgendwie mehr Sinn als ein Typ, oder? Ganz ehrlich. Also.
Genau, deswegen frage ich nochmal, weil das finde ich immer sehr spannend, auch so ein bisschen was anderes darzustellen.
Ja.
Okay.
Gut, dann haben wir eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Und es tut mir leid, Thomas, da bist du jetzt komplett auf mich allein gestellt. Aber wirklich sowas von komplett, weil ich habe von dieser Serie noch nie was gehört. Die Figur sagt mir was aus alten Kindheitstagen.
Mhm.
Aber bitte, rede über She-Ra and the Princesses of Power.
Genau, jetzt geht's um Prinzessinnenkräfte und Prinzessinnenpower. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich so, boah, was ist das denn? Muss man so einen klischeehaften Scheiß denn gucken? Und ich glaube, als die Serie anfing auf Netflix, hat sie auch genau solche Hasskommentare angezogen und auch sehr viel bekommen tatsächlich. Und ich war dann auch skeptisch damals und dachte mir so, okay, gucke ich da tatsächlich rein? Beziehungsweise, ich muss dazu sagen, ich gucke sie ja nicht alleine, sondern mein Sohn guckt dann mit. Und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, beziehungsweise in den letzten 1-2 Jahren jetzt, seitdem der Kleine dann auch mitgucken kann und auch wirklich auch was versteht und auch wieder darüber reden können, was da zu sehen ist. Ne? Also wir machen das ja nicht einfach nur unreflektiert und hier setze ich mal vom Fernseher und guck das mal, sondern wir sprechen halt auch darüber, was da passiert, ne? Und sprechen da einfach gemeinsam. Und da war ich sehr gespannt drauf, wie das bei She-Ra ist, weil ich natürlich dieses Grayskull-Universum, nenne ich es mal, aus He-Man, von der Mythologie her und von dieser Geschichte her, von dieser Sage her gar nicht so genau kenne. Also ich habe das als Kind natürlich, habe He-Man auch geguckt, wahrscheinlich wie alle anderen in meinem Alter, aber ich war da halt nie so ein großer Fan. Fand das aber dadurch, dass es da damals so Diskussionen drüber gab, weil wohl auch dann Queer-Charaktere halt drin vorkamen, fand ich das sehr interessant und deswegen Netflix, weil Netflix hat in der letzten Zeit wirklich tolle Kinderserien produziert, die anders sind. Ne, die nicht so ein klischeehafter Haufen sind, sondern die wirklich auch mal Charaktere einfach anders darstellen, auch Prinzessinnen darstellen, Fantasy-Welten anders darstellen. Also Hilda ist da eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, beispielsweise, aber auch Der Prinz des Drachen. Da wird dann zum Beispiel einfach ein lesbisches Königspaar vorgestellt. Das ist dann auch einfach da. Das wird nicht krass thematisiert, sondern das ist einfach da. Und dann kann man das mit seinen Kindern auch nochmal gucken und dann lernen die auch nochmal was anderes kennen, als sie vielleicht in der Kita oder woanders aufschnappen. Ne? Und ja, das ist dann einfach so. Und bei She-Ra ist das halt auch so, weil natürlich denkt man sich, boah, jetzt sind da so Prinzessinnen. Aber die haben halt auch alle ihre Probleme. Ne? Also die aus der Vergangenheit beispielsweise oder von den Eltern. Konkret, wo geht's darum quasi? Also die namensgebende She-Ra beziehungsweise Adora wird halt als kleines Kind aufgenommen in der dunkle Zone, Dark Zone nenne ich es jetzt mal. Bei der Horde, das sind halt die Bösen, und die sind halt auf diesem Planeten gelandet und haben halt ganz, ganz viel erobert. Und in den magischen Wäldern gibt's aber immer noch die Prinzessinnen oder die Königinnen und Könige oder eher Königinnen und Prinzessinnen, das ist eher das, was da immer gezeigt wird. Und die beschützen halt noch den Fantasy-Wald, ne? Also quasi diesen Planeten. Und dann gibt es halt noch eine uralte Kraft, die aber eher so wissenschaftlich basiert ist, für alle anderen aber in der Jetztzeit eher so Magie ausstrahlt, weil sie natürlich diese Technologie nicht mehr kennen, gibt es dann halt auch noch. Und das sind so die drei Elemente, die dann immer sich hin und her bedingen. Und Adora wird ausgebildet von der Horde als Kriegerin, die halt gegen die Prinzessinnen in Kampf ziehen soll, weil die Prinzessinnen sind für die Horde, so wird es halt dargestellt, Propaganda natürlich, die Bösen, die bekämpft werden müssen. Und bei dem Einsatz findet sie dann das Schwert, das namensgebende, was man natürlich auch aus He-Man so kennt und von dieser Mythologie her kennt. Und als sie dann den Satz sagt, für die Ehre von Grayskull, also nicht für die Macht von Grayskull, sondern quasi für die Ehre von Grayskull, verwandelt sie sich halt in die namensgebende She-Ra. Sie wird größer, sie wird stärker und bekommt halt auch riesen blonde Haare. Ja, also der Zeichenstil ist dann halt auch ein bisschen auch kitschig.
Entschuldigung, aber die Formulierung, sie bekommt riesen blonde Haare. Das war, ich habe mir etwas anderem gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Also der Stil ist halt auch trotzdem natürlich sehr kindgerecht, ein bisschen knuffig dargestellt, ne? Genau, und lernt dann aber halt die Prinzessinnen kennen und stellt halt fest, die sind ja gar nicht böse, das sind ja gar keine Menschenfresser, ne? Und lernt dann eher erkennen, dass die Horde sie halt verraten hat, sie indoktriniert hat und verbündet sich dann mit den Prinzessinnen, vor allen Dingen halt mit Glimmer, eine Prinzessin, die halt nicht die üblichen Proportionen hat, die man so von Prinzessinnen kennen würde, was ich sehr toll finde. Und die kann halt so auch durch den Raum springen. Das ist immer sehr spannend. Genau, und der Humor ist jetzt nicht so das Größte, was man, glaube ich, in diesem Bereich kennenlernen darf. Er ist manchmal ein bisschen flach, manchmal ein bisschen ruppig, aber er funktioniert halt ganz gut. Aber ich finde diese Charaktere sehr sympathisch, sehr charmant. Und mittlerweile gibt es auch zwei Staffeln. Also letztes Jahr kam die erste Staffel, dieses Jahr kam die zweite Staffel. Und das hat sich jetzt so hinaufgeschaukelt, dass es jetzt mehr so um die ehemaligen Technologiegeber dieses Planeten geht und was passierte da damals und warum hat She-Ra ihre Kräfte und noch die ganzen anderen Prinzessinnen, die sich jetzt zusammengetan haben und gemeinsam gegen das Böse halt kämpfen. Also das sind so klassische Helden-Heldinnen-Themen, aber es sind halt die Prinzessinnen, ne? Es sind, da gibt's zwar auch männliche Figuren, die sind dann eher so als unterstützende Charaktere unterwegs und aber es sind halt die Prinzessinnen, die halt kämpfen. Und das finde ich halt ziemlich charmant, das finde ich spannend und da hat auch der Kleine sehr viel Spaß dran.
Gibt's denn da noch irgendwie Überreste des alten He-Mans irgendwie?
Nein, Cameos? Das wird da gar nicht thematisiert.
Ah, okay.
Genau.
Also nicht mal, dass man so ein Skeletor vorbeiguckt oder so.
Nein.
Okay.
Genau. Ja. Sondern eher nur, dass es diesen Planeten vielleicht noch gibt, also diese Beziehung, ne?
Ja.
Es sind halt ja mehrere Planeten, die damit verbunden sind. Das eher, ne?
Genau. Ja. Sag mal, unter uns, ja, hört ja kein anderer zu, aber Findest du dich ein bisschen dreist, immer deinen Sohn vorzuschicken, immer so als Erklärung, warum du dir so Trickfilme anguckst, so Trickserien?
Aber es funktioniert ziemlich gut.
Ja, ich gucke das wegen meinem Sohn. Also ich, so privat würde ich das ja gar nicht gucken. Also nur wegen meinem Sohn.
Also ich muss auch sagen, also Hilda, auch nochmal ganz klare Empfehlung für Hilda. Hilda habe ich tatsächlich eher für Maxi angemacht und hatte dann aber sehr viel Spaß selber daran. Und ich habe lange Zeit mit ihm Voltron geguckt. Ich glaube, er hat Voltron eher mit mir geguckt, weil ich mehr Spaß hatte mit Voltron. Da auch eine sehr krasse Empfehlung dafür, wer Science-Fiction mag, sollte unbedingt Voltron auf Netflix gucken. Und demnächst kommt die neue Staffel von 3 von oben. Das ist quasi aus der Serienreihe von Tales of Arcadia von Guillermo del Toro, wo er Trolljäger schon 3 Staffeln hatte. Und da geht's jetzt quasi eher so Science-Fiction-mäßig weiter.
Okay.
Netflix.
Geil. Ich muss sagen, ich bin bei diesen ganzen Trickserien echt raus, tatsächlich. Also, tut mir leid. Ich glaube, dass es gut ist, aber allein diese Hürde zu überspringen, damit einfach mal anzufangen, ne, irgendwie liegt mir das nicht. Ich bin ja aber auch kein Vater. Ich bin Single, ohne Kinder. Ich bin einsam. Oder allein.
Also, ich schicke dir Maxi auch gerne mal eine Woche vorbei.
Gott, nein.
Und ich packe ihn extra einen Pikachu mit ein.
Ja, ja, aber dann musst du den Schaden ausbaden, nicht dein Anrichter, mein Freund. Ist dir schon klar, oder? Ja, ja, aber gut, danke. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich mir Shiro angucken werde, aber vielleicht hast du ein paar Leute erreicht, die jetzt denken, setze ich mir auf die Watchlist, wo wahrscheinlich schon 3 Milliarden andere Titel drauf sind.
Ja, so wie bei mir, ja.
Genau, genau. Ja, und damit wären wir auch am Ende der heutigen Ausgabe des Serien-Roundups. Wie gesagt, es werden vielleicht noch ein, zwei kommen. Außer natürlich, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, Leute, ganz ehrlich, ihr seid alle scheiße. Und das Format ist eh kacke. Und bitte bringt euch einen um. Dann werden wir uns nicht umbringen und werden wahrscheinlich auch das Format erstmal weitermachen, weil wir damit Spaß haben. Aber wir wären sehr traurig.
Hast du jetzt gerade gesagt, die können Feedback geben, aber es ist scheißegal, was für Feedback kommt. Spannend.
Ja, ja, ja. Ja, das ist umgedrehte Psychologie. Nee, ohne Witz, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Gerne, ihr könnt uns gerne Serien auch vorschlagen.
Oh ja, unbedingt, ja.
Außer Thomas, der muss seine Liste erstmal abarbeiten, ganz ehrlich. Ja. Aber wir haben hier noch auf dem Zettel echt noch, glaube ich, gut 10, 12 Serien, die wir besprechen wollen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen machen. Wir werden auch gewiss in Zukunft mal wieder ein ganzes abgebinged Folge dafür nutzen, um eine Serie zu gucken. Aber wir hatten jetzt einfach viel um die Ohren die letzte Zeit. Wir hatten Urlaub, wir hatten Krankheit, wir hatten Arbeit und vor allem hatten wir Faulheit dazwischen. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und Game of Thrones, nicht zu vergessen.
Ja.
Wir waren ja da sehr aktiv. Ja, wie gesagt, lasst einen Kommentar. Wir würden uns auch gerne über eine positive Wertung freuen bei den gängigen Podcast-Diensten wie iTunes oder Deezer. Und ja, würden wir auch gerne wissen, was ihr von den Serien haltet, wenn ihr sie gesehen habt. Ja. Und uns würde auch interessieren, ob wir euch vielleicht ein bisschen bewegen konnten, mit der einen oder anderen Serie anzufangen. Das wäre auch schön. Ich kürze es einfach nur mal grob ab, kommentiert einfach. Ja?
Genau.
Es ist einfach schön zu sehen, dass da steht irgendwie 4 Likes und 8 Kommentare. Da fühlt man sich gleich viel besser. Ja? Und startet viel, viel wohlgesonnter in die nächste Podcast-Aufnahme. Zumindest geht es mir so. Und bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, sag ich jetzt einfach schon mal Tschüss und übergebe das letzte Wort an dich, Thomas.
Ja, danke, Tistu. Genau, also schreibt gerne Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Was mich sehr interessieren würde, wenn ihr die Serien gesehen habt, einfach was ihr davon haltet. Und tatsächlich empfiehlt uns Serien. Also wir haben natürlich riesenlange Listen, aber ich zum Beispiel arbeite die gerne nach Prioritäten ab und wenn mir halt 10 Leute sagen, Thomas, guck jetzt gerne als nächstes Serie XY, dann werde ich das auch tun und mache das auch gerne.
Moment mal, ja. Seitdem wir uns kennen, was jetzt glaube ich 4 oder 5 Jahre her ist, sage ich dir, du musst The Wire gucken. Ja. Du hast das doch nicht getan.
Das ist ein Großprojekt, da brauche ich mal ein halbes Jahr für Zeit, glaube ich.
Also nie. Aber Leute, wenn wir, ganz ehrlich, wenn es Thomas irgendwann schafft, The Wire zu gucken, dann verdonner ich den mit mir zu jeder Staffel einen einzelnen Cast zu machen. Es wird euch nicht interessieren, es wird sich keiner anhören, aber ich werde mich gut dabei fühlen, weil diese Serie ist großartig. Guckt The Wire, Entschuldigung.
Okay, genau. Dann wären wir am Ende. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.